In Australien dürfen seit dem 10. Dezember 2025 unter 16-Jährige nicht mehr Plattformen wie TikTok oder Instagram benutzen. Die Plattformen müssen nachweisen, dass sie Jugendliche aussperren. Wer nicht mitmacht oder nicht ernsthaft kontrolliert, riskiert Strafen für umgerechnet bis zu 26 Millionen Euro. Knapp 80% der australischen Bevölkerung unterstützen das Gesetz, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Andere Länder planen ein ähnliches Vorgehen. Auch in den deutschsprachigen Ländern geht der Trend hin zu einem eher restriktiven Umgang mit dem Social-Media-Konsum von Kindern und Jugendlichen. Nur die AfD sagt in Deutschland, Zitat, wir lehnen das von der EU und führenden Politikern der Union geforderte Verbot sozialer Medien für Jugendliche ab. Zitat Ende. Über das Nein der AfD zu einem Social-Media-Verbot spreche ich nun mit dem kulturpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion und ehemaligem Gymnasiallehrer Dr. Götz Frömming. Herr Frömming, ich begrüße Sie ganz herzlich im Lehrerzimmer des Kontrafunks.
Guten Tag, Herr Rüdiger.
In der AfD-Pressemitteilung vom 2. Januar schreiben Sie, dass es den Altparteien eigentlich eher nur um Pressezensur ginge als um Jugendschutz. Warum unterstellen Sie den Altparteien dieses Motiv?
Nun ja, wir denken, dass es durchaus sinnvoll ist, zu einem restriktiveren Umgang von Jugendlichen zu kommen, was jetzt soziale Medien anbelangt, aber übrigens auch Fernsehen anbelangt. Nur allein, das sollte nicht der Staat machen. Wir halten das für höchst problematisch, wenn der Staat sich hier über die Eltern hinwegsetzt, dass die Eltern ihre Kinder erziehen und nicht der Staat. Das ist aus guten historischen Gründen in unserem Grundgesetz verankert und wir wollen auch, dass das so bleibt. Deshalb halten wir diese pauschalen Verbote für die Nutzung von Social-Media-Plattformen für Jugendliche unter 16 für übertrieben.
Jetzt könnte man Ihnen entgegenhalten, ja gut, aber die Eltern machen es ja nicht. Die Eltern lassen meistens diesen Konsum vollkommen ungehindert zu. Es gibt ja Beispiele, die wir alle kennen. Wir gehen in den Supermarkt einkaufen, wir sitzen im Zug, wir sehen, wie Eltern schon kleinsten Kindern dort einen Laptop in die Hand drücken oder ihr eigenes Handy, damit sie darauf rumscrollen können, wie sie wollen. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten von Seiten der Politik hier Einfluss zu nehmen, ohne dass der Staat zu übergriffig wird?
Naja, die Beispiele, die hier genannt worden sind, auch von den Befürwortern des Verbots, jetzt pornografische Inhalte oder auch Gewaltdarstellungen wie Enthauptung durch den IS und so weiter. Also da sollte man sich doch generell fragen, wenn ich jetzt sage, nur unter 16-Jährige, nur für die soll das sozusagen nicht zu sehen sein. Also da würde ich doch eher sagen, man muss auf die Plattformanbieter einwirken, dass solche Videos von Enthauptung oder so aus dem Netz verschwinden. Also mir scheint hier der Jugendschutz ein Vorwand zu sein und wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie das praktisch aussehen soll. Und mit diesem Argument, die Eltern erziehen ihre Kinder nicht richtig, das könnte ich ausdehnen auf viele Bereiche und so kann ich auch eine Diktatur errichten.
Halten Sie es nicht für sinnvoll, doch hier etwas mehr Aufklärung wirklich zu betreiben? Bisher gibt es ja eigentlich innerhalb auch der Bildungsforschung oder von anderer Seite klare Hinweise auf die toxische Wirkung eines vor allen Dingen auch übersprießenden Handykonsums oder anderer digitaler Medien. Also Aufklärung oder auch nicht?
Ohne Frage. Aufklärung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Wir kennen das ja aus der Diskussion über Süßigkeiten beispielsweise. Da wissen wir auch, dass das schädlich ist für kleine Kinder, nicht nur für die Zähne, sondern insgesamt ein zu hoher Zuckerkonsum. Aber hier würden wir auch nicht wollen, dass der Staat pauschale Verbote verhängt, sondern Aufklärung auch in den Schulen und auch an anderen Orten. Das ist der richtige Weg, eine Sensibilisierung, wie gefährlich die Dauernutzung von Handy und Co. sein kann. Da sind wir sofort dabei und wir waren ja auch, wenn ich das an der Stelle erwähnen darf, bei dem Digital-Hype, der ja fast alle Parteien erfasst hat, da waren wir diejenigen ja, die gewarnt und gebremst haben. Ja, aber jetzt bei dieser Diskussion, da schießen wir, glaube ich, übers Ziel hinaus und würden das Kind mit dem Bade ausschütten.
Sie würden aber trotzdem dem zustimmen, dass es eine Aufgabe sozusagen des Jugendschutzes wäre, bei bestimmten Inhalten einzuschreiten? Oder Sie haben jetzt bereits erwähnt, Sie würden natürlich die Erwachsenen auch mit einbeziehen. Aber ab welchem Alter halten Sie denn das für besonders dringend, bestimmte Inhalte in dem Sinne zu verbieten, dass man Druck auf die Plattform ausübt?
Das Problem ist diese Vorgehensweise, dass man die Plattformen bedroht mit hohen Sanktionszahlungen. Das haben wir jetzt auch in einem anderen Bereich gesehen, wo es um politische Werbung geht. Die Plattformen reagieren oft so, dass sie dann, um keine Strafzahlungen zu bekommen, sogar noch weitergehen und in dem Fall zum Beispiel politische Werbung komplett verbieten. Und da muss man auf der anderen Seite schon sagen, dass gerade auch bei Jugendlichen, wir reden ja hier von jungen Leuten mit 15 Jahren, die sollen mit 16 wählen. Und nun wird hier allen Ernstes gefordert, die sollen sich nur noch bei ARD, ZDF und Co. informieren dürfen und nicht mehr beispielsweise Bundestagsreden oder Ausschnitte aus Bundestagsreden, die auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden. Dort dürfen sie sie dann nicht mehr sehen. Also das scheint mir doch ein bisschen zu weit zu gehen. Social Media gehört für Jugendliche dazu. Und im Alter von 14, 15 Jahren sind Jugendliche auch schon ganz gut in der Lage, das selbst zu entscheiden. Klar, die Schule, die Eltern kann man hier nicht ganz aus der Pflicht lassen, aber pauschale Verbote sind in diesem Alter absurd.
Da würde ich gerne gerade anknüpfen und ich erlaube mir nochmals aus der Pressemitteilung zu zitieren. Mit noch mehr staatlicher Zensur, schreiben Sie, verboten und Repression gefährdet man aber das, was eigentlich gestärkt werden sollte, eine freiheitlich lebendige Demokratie. Lebendige Demokratie, das wissen wir alle, beginnt in der Schule. Wie würde Ihrer Meinung nach eine ideale oder gute politische Bildung in der Schule konzipiert sein?
Also ich denke mal zunächst, Bildung und Wissen gehören eng zusammen und da hat es in den letzten Jahren leider eine Entwicklung gegeben in den Schulen, die hat zu tun mit der Kompetenzorientierung. Den Fachleuten ist das ein Begriff, da hat man sich abgewandt von einem vermeintlich autoritären, es werden keine Gedichte mehr auswendig gelernt, man soll sich in der Geschichte nicht mehr auskennen, sondern nur noch mit Methoden, Anwendungen und so weiter. Also Wissen ist eine extrem wichtige Grundlage und dann geht es aber meiner Meinung nach darum, je älter die Schüler werden und das kann auch schon früh anfangen, dann spätestens in der Mittelstufe, sollten sie ja in die Lage versetzt werden, sich ein eigenes Urteil bilden zu können aus den verfügbaren Informationen und da sollten diese Informationen durchaus auch kontrovers sein. Man kann den Schülern zu bestimmten Fragestellungen nicht nur einseitig Texte vorlegen, die eine bestimmte Frage nur aus einer Richtung beleuchten, sondern sie müssen sich frei informieren können und müssen dann ganz im Sinne, das ist ja die Errungenschaft der Aufklärung gewesen, dass man gesagt hat, man soll sich ohne Anleitung von Dritten dann des eigenen Verstandes bedienen und dann zu selbstständigen Urteilen kommen. Es kann nicht sein, dass in unseren Schulen Gesinnung und Haltung benotet werden darf allein die Schlüssigkeit des Urteils und diese Dinge aber nicht am Ende, ob man nun beispielsweise, das war mein beliebtes Thema in der Schule, für oder gegen ein Kopftuchverbot ist, das muss dann offen sein und das wird in der Regel auch noch so gemacht an den Oberstufen.
Sie sagen, das wird in der Regel so gemacht, dass diese persönliche Meinungsbildung möglich ist und auch schriftlich ausgedrückt werden kann. Wir haben hier in den Gesprächen doch immer wieder den Eindruck und auch aus den Mitteilungen aus dem Kultusministerium, dass gerade eben so eine sogenannte demokratische Haltung den Schülern vermittelt werden soll. Und deshalb haben wir auch den Eindruck, dass eine wirklich unabhängige Meinungsbildung der Schüler, eine Offenheit der Lehrer, dass die Schüler eigene Positionen entwickeln können, jetzt sagen wir mal, zumindest eingeschränkt ist. Was ist hier Ihr Eindruck? Sind Sie da optimistisch, dass das möglich ist?
Naja, meine Tätigkeit in der Schule liegt nun auch schon einige Jahre zurück. Aber was wir hören und uns auch mitgeteilt wird von aufgebrachten Eltern und so weiter, hat sich hier schon das Klima geändert. Und das hat natürlich auch etwas mit der AfD zu tun, die jetzt als neue starke Oppositionskraft auf den Plan getreten ist. Und da scheinen schon einige der Versuchung zu erliegen, dass sie die Schulen nutzen wollen, um eben auch die Schüler dazu zu bringen, ich sage es mal ganz salopp, nicht AfD zu wählen. Und da sind in der Tat auch fast alle Mittel recht. Wir haben jetzt gerade gesehen, die Friedrich-Ebert-Stiftung, SPD-nah, tourt durch alle Schulen, hat ein Angebot, das sich natürlich gegen rechts richtet. Natürlich fällt der Name AfD nicht, aber jeder weiß natürlich, was gemeint ist von diesen Veranstaltungen. Da holt man natürlich auch Politiker dazu. Das sind dann selbstverständlich SPD-Politiker und keiner der AfD. Also das hat nichts mehr mit echter Demokratie zu tun. Die Schulen müssen hier, solange es die AfD gibt und sie nicht verboten ist, genauso übrigens auch wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, müssen hier auf Ausgewogenheit achten und dürfen nicht einseitig, sage ich mal, ständig nur SPD-Politiker einladen oder nur die Ebert- oder Böll-Stiftung.
Ich würde jetzt im Weiteren gerne das trennen, auf der einen Seite den Einsatz der digitalen Medien in den Schulen und auf der anderen Seite dann den Umgang mit den Handys. Beginnen wir mit den digitalen Medien. Auch dazu hat die AfD bisher auch in ihren Wahlprogrammen eine sehr klare Position eingenommen. Ich habe dort dem entnommen, dass auch die AfD-Fraktion vor allem für die Grundschule für einen zurückhaltenden oder restriktiven Umgang mit digitalen Medien plädiert. An einer Stelle habe ich gelesen, um Schreiben, Lesen und Rechnen zu lernen, braucht es keine Tablets oder Smartphones. Warum nur für die Grundschule und nicht aber auch für die weiterführenden Schulen?
Zunächst einmal ist das natürlich auch Ländersache. Wir sind dann immer ein bisschen vorsichtig als Bundestagsfraktion, aber da wir uns regelmäßig austauschen, auch mit unseren Bundespolitikern, weiß ich, dass sich das innerhalb der AfD als gewisser Grundkonsens herauskristallisiert hat. Über die einzelnen Zeitabschnitte kann man dann sicherlich noch diskutieren. Aber tendenziell sagen wir, je jünger die Kinder sind, desto geringer sollte der Einsatz sein von digitaler Nutzung, bis hin zu gar nicht in der Grundschule. Und dann langsam gesteigert werden, wobei man jetzt auch wieder schauen muss, in einigen Bundesländern endet die Grundschule mit der 4. Klasse, in anderen mit der 6. Also je älter, desto mehr kann man und sollte man ihnen auch zutrauen. Aber gerade bei kleineren Kindern, da ist die Nutzung von Tablets, Handys, Smartphones und so weiter gefährlich. Ähnlich wie der Umgang mit Feuer oder Alkohol. Und wie bei all diesen Dingen kommt es dann immer auch auf die Dosis an. Und es kommt darauf an, dass das jemand begleitet auch, dass es auch richtig genutzt wird. Also man kann nicht pauschal sagen, Digitalisierung ist gut oder schlecht. Ich kann auch nicht pauschal sagen, Feuer ist gut oder schlecht. Es kommt immer darauf an, was man damit macht und ob man es einhegt und aufpasst, dass es einen nicht selbst abfackelt am Ende.
Sie haben es schon erwähnt, Sie sind selber natürlich als Gymnasiallehrer schon einige Jahre an der direkten Unterrichtspraxis nicht mehr beteiligt. Dennoch, wie haben Sie das wahrgenommen aus Ihrer Perspektive, als die digitalen Medien immer stärker in die Schule hineindrängten? Und ich formuliere das absichtlich so, hineindrängten. Das ist ja auch von den großen Konzernen relativ stark promotet worden. Wie hat sich das für Sie dargestellt?
Das sehe ich ähnlich wie Sie, Herr Rüdiger. Da scheint schon auch viel kommerzieller Druck dahinter zu stehen. Einigen möchte ich da den guten Willen gar nicht absprechen. Aber aus der Praxis heraus gesehen, da hat man sich ja doch gewundert, was hier ein Aufwand getrieben wurde, was hier in Gang gesetzt wurde, auch noch von Seiten des Bundes aus, um eigentlich Selbstverständlichkeiten zu erreichen. Natürlich müssen Schulen wie andere öffentliche Gebäude oder Einrichtungen auch an das Internet angeschlossen sein. Natürlich müssen die Lehrer die Möglichkeit haben, auch in der Schule einen Arbeitsplatz zu haben oder einen Laptop etc. nutzen zu können, ohne dass das Netz ständig zusammenbricht. Natürlich müssen Schüler auch recherchieren können im Internet in den Schulen. Aber für all das brauche ich eigentlich keine vom Bund aus orchestrierten Digitalpakte. Ja, das sollte eigentlich über einen besseren Länderfinanzausgleich oder einen besseren Schlüssel, bei dem eben die Kommunen, das sind ja die eigentlich Verantwortlichen, zumindest wenn es dann um die Infrastruktur, Gebäude etc. geht, wo ja dann wahrscheinlich Breitband dazugehören würde, die müssen das ja vor Ort machen und entscheiden. Und die haben aber zu kämpfen mit einer überbordenden Bürokratie. Da ächzen ja alle drunter, wenn der Bund mal wieder mit neuen Segnungen kommt und dann die Länder und Kommunen an den sogenannten goldenen Zügel nehmen will. Das ist alles vollkommen verfehlt. Hier sollte man für mehr Freiheit sorgen, denn manche Schulen haben schon längst einen guten Breitbandanschluss, aber bräuchten vielleicht Geld, um ihre Turnhalle auf Vordermann zu bringen oder anderes dergleichen. Das ist viel zu aufwendig und geht auch an den eigentlichen Bedürfnissen vor Ort oft vorbei.
Aber grundsätzlich hat man ja gerade auch, Sie haben es jetzt angesprochen, mit dem Digitalpakt 2.0 versucht, Defizite beseitigen zu können. In der Bildungslandschaft in Deutschland sind ja dann die Bemühungen um eine Digitalisierung jeweils an sehr unterschiedlichen Orten. Immerhin hat man hier einen Betrag von 5 Milliarden Euro an die Hand genommen, der nun, wie Sie schon darauf hingewiesen haben, zwischen den einzelnen Ländern nun verteilt werden soll. Es ist ja doch ein enormer Nachholbedarf an verschiedenen Orten.
Also das weiß ich gar nicht, was da Bedarf ist. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir große Demonstrationen von Schülern oder Lehrern gehabt hätten, wo sie Plakate vor sich her getragen haben, mehr Internet oder mehr Tablets oder sowas. Das kenne ich nicht. Also man tut so teilweise, als würden die Schulen noch hinterm Mond leben. An den meisten Schulen gibt es längst entweder WLAN oder natürlich auch Breitbandanschlüsse und dergleichen. Dass das immer erneuert und verbessert werden muss, ist ja ganz klar. Aber das Problem ist, so wie das jetzt angegangen wurde, es sind viele Dinge nicht mitbedacht worden. Zum Beispiel, wer kümmert sich denn darum? Ich habe es in meiner eigenen Praxis erlebt. Dann werden dann einmal solche Geräte angeschafft. Die werden dann eingeschlossen in irgendeinem Schrank und dann kann man sie an die Schüler verteilen. Dann ist irgendwann die Software veraltet. Ja, und dann gibt es keinen Lehrer, der sich darum kümmert, weil das niemand wirklich im Deputat drin hat und weil es an den meisten Schulen eben keinen IT-Spezialisten oder Beauftragten gibt. Die sind viel zu teuer. Die gehen lieber in die freie Wirtschaft. Und dann nützen also diese ganzen in die Schulen geworfenen Tablets ja nichts, wenn sich nicht jemand wirklich darum kümmert. Deshalb bin ich an der Stelle persönlich eher der Meinung, dass im Englischen nennt man das ja bring your own device, ja, dass die Schüler auch verantwortlich sind für ihr eigenes Gerät, was sie dann ab einer gewissen Altersstufe natürlich besitzen und mitbringen können. Aber dass man nun Laptops in Schränken hat und verteilt, das ist, glaube ich, nicht so der richtige Weg.
Nehmen wir mal an, das System funktioniert. Unter welchen Bedingungen macht denn der Einsatz digitaler Medien aus Ihrer Sicht überhaupt Sinn?
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Studien dazu und das Thema ist ja auch noch nicht ausdiskutiert. Es sind sich auch nicht alle Forscher einig jetzt, wie viel Digitalisierung wann und wie sinnvoll ist. Manche Länder sind ja auch schon wieder zurückgesteuert. Was wir aber auch wissen, gerade auch aus großen Metastudien, Hattie beispielsweise, das Entscheidende ist immer der Lehrer. Der Lehrer darf selber natürlich seinem Fach nicht ausgeliefert sein. Damit fängt es heutzutage ja schon an. Ein Schmalspurstudium reicht nicht aus für die Oberstufe. Der Lehrer sollte mehr wissen als das, was im Buche steht. Er sollte in der Lage sein, auch Bücher kritisch lesen zu können. Und dann ist er auch in der Lage, Medien selber auswählen zu können, die geeignet sind eben für die entsprechende Altersstufe und für das jeweilige Thema. Und dann muss der Lehrer auch sehr klug abwägen, mache ich jetzt das Smartboard an oder zeige ich einen Filmausschnitt? Wenn ja, wie lang soll der sein? Ja, also ich mal beispielsweise stellen Sie sich einen Geschichtsunterricht vor, wo der Lehrer jedes Mal nur YouTube anwirft und irgendwelche Filme vorführt. Da wird jeder gleich erkennen, das ist zwar 100% Digitalisierung und da läuft irgendein Film dann über das Smartboard, aber ein guter Unterricht ist das noch lange nicht. Also es kommt auf die Mischung an. Digitalisierung habe ich auch immer genutzt im Unterricht oder verschiedene Medien. Aber man muss halt genau wissen, wozu und zu welchem Zweck. Also wann ist es sinnvoll? Beispielsweise zum Orthographietraining gibt es wunderbare Angebote, wo man die eigene Rechtschreibung verbessern kann. Das kann man gezielt einsetzen. Das ist auch effektiver, als wenn der Lehrer ständig alle oder viele Hefte einsammeln müsste und die dann händisch korrigiert. Da bieten solche Apps, Software und so weiter schon faszinierende Möglichkeiten, aber man muss eben wissen, wann, wo und wie man sie einsetzt und was auf keinen Fall sein darf, dass man versucht, darüber auch die Schulen zu steuern, indem eben bestimmte, auch ideologisch geprägte Lerninhalte nur noch genutzt werden dürfen und der Lehrer nicht mehr die Möglichkeit hat, frei auszuwählen, womit er eben seinen Unterricht gestalten will.
Ich würde abschließend noch gerne auf die Bundesebene zu sprechen kommen. Bildungspolitik ist Ländersache, zu Recht. Dennoch, welches Gewicht nimmt Ihrer Meinung nach die Bildungspolitik überhaupt auf Bundesebene ein? Wird dort zu viel reguliert oder müsste Ihrer Meinung nach stärker eingegriffen werden?
Ich denke, dass der Bund im doppelten Sinne keine Kompetenz hat im Bildungswesen. Ihm fehlen die Fachleute, die das alles umsetzen könnten, und ihm fehlt eigentlich auch die Zuständigkeit. Und das macht eben das Agieren des Bundes häufig so problematisch, dass er an den eigentlichen Bedürfnissen vor Ort vorbei agiert und dass sein Handeln häufig auch geprägt ist durch ideologische Vorgaben oder dadurch, dass man sich mit bestimmten Großprojekten schmücken will. Digitalisierung, Digitalpakt klingt halt ganz toll, aber vor Ort notwendig sind häufig andere Dinge.
Mit dem kulturpolitischen Sprecher der AfD im Deutschen Bundestag, Dr. Götz Frömming, sprach ich über sein Nein zu einem Social-Media-Verbot. Er sieht eher entsprechende Überlegungen und Planungen auf EU-Ebene als ein politisch motiviertes Verbot. Eltern sollten hier die Verantwortung verstärkt übernehmen und diese nicht dem Staat abschieben. Herr Dr. Frömming, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.